ARD. 1930. Der Nationalsozialist Horst Wessel stirbt in Berlin an den Folgen eines Überfalls durch Kommunisten. Die alliierte Besetzung des Rheinlandes endet nach 12 Jahren. Bei der Reichstagswahl im September wird die NSDAP zweitstärkste Partei. Die Mineralölsteuer wird eingeführt. Henry Ford legt in Köln den Grundstein für ein Autowerk. Agatha Christie veröffentlicht die erste Miss Marple-Geschichte. In Leipzig wird die Oper Der Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni uraufgeführt. In Berlin das Singspiel im Weißen Rössel. Max Schmeling wird Boxweltmeister, Hertha BSC deutscher Fußballmeister. Und in Volker Kutschers Roman Der stumme Tod wird der sogenannte Vampir von Düsseldorf gefasst, der Sexualmörder Peter Kürten. Den gab es übrigens wirklich.
Der Zerfall Babylons, als das Verbrechen zum Gesetz wurde. Mit Volker Kutscher, Autor der Romane um Gereon Rath, die Vorlage für Babylon Berlin. Und mit Thomas Böhm, Moderator vom RBB.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts, Volker Kutscher.
Ja, hallo Thomas.
Der Fall Peter Kürten war ja einer der Kriminalfälle der Weimarer Republik. Der hat sogar internationales Aufsehen erregt. Peter Kürten hat über Jahre hinweg Frauen im Rheinland ermordet. In einem Fall, mindestens in einem Fall, hat er sogar das Blut seiner Opfer getrunken. Deswegen eben auch der Name Vampir von Düsseldorf. Wieso waren Berliner Polizisten, wieso war Ernst Gennert, der Chef der Berliner Kriminalpolizei, an der Auflösung dieses Falles beteiligt?
Weil die halt so gut waren. Besser als die Rheinländer offensichtlich. Naja, es gab damals ja noch kein Landeskriminalamt. Es war in den Kinderschuhen, das gab es kurz darauf, sollte es das geben. Aber man kann so sagen, so in dieser Funktion, also Düsseldorf gehörte ja wie fast ganz Deutschland, zumindest im Norden zu Preußen. Also war ja doch ein sehr, sehr großes Bundesland, wenn man das so sehen will. Und die Berliner Polizei hatte eine herausragende Stellung. Und die Berliner Mordkommission war weltweit sehr, sehr geachtet, weil Ernst Gennert das Ganze sehr modernisiert hat mit seinen Methoden. Und deswegen hat man ihn zu Hilfe gebeten, weil die Morde rissen nicht ab in Düsseldorf. Und es wurde immer klarer, da gibt es auch einen Zusammenhang. Und da ist Ernst Gennert dann eingestiegen. Er hat sogar eine Artikelserie darüber geschrieben in den kriminalistischen Monatsheften. Die habe ich auch kurz zitiert in dem Roman dann. Wobei der Fall Peter Kürten ja nur am Rande eine Rolle spielt. Da geht es um ganz andere Mordfälle in Berlin dann auch. Aber Gennert ist eben dadurch ab und zu mal nicht anwesend, weil er in Düsseldorf rumschwirren muss. Und er war ein sehr angesehener Mann. Er war sogar auch prominent. Er war in Berlin sehr, sehr prominent. Und diese Prominenz hat ihm wahrscheinlich geholfen, dann in Düsseldorf dann zur Hilfe geholt zu werden.
Dieser Peter Kürten war ein Serienmörder. Der Fall der stumme Tod führt uns auch einen Serienmörder vor. Er spielt unter anderem im Milieu des Films 1930. Ein Schauplatz sind die Studios im Potsdam-Babelsberg, wo wir auch diesen Podcast aufnehmen. Wie wurde damals in diesen Studios gearbeitet?
Vor allen Dingen gab es ganz neu, das Tonkreuz war gerade errichtet worden, was in dem heute auch noch produziert wird. Und nebenan die viel größere Halle, die heute Marlene-Dietrich-Halle heißt, damals noch nicht, weil der Blaue Engel wurde damals gerade erst gedreht. Mhm. Passt auch parallel zu den fiktiven Dreharbeiten in meinem Roman, wobei immer alle davon reden, der neue Jannings-Film, weil die Frau Dietrich kannte noch keinen Mensch, aber der Jannings, der war eben bekannt, kam zurück aus Hollywood wegen des Tonfilms. Er hatte zwar einen Oscar bekommen ein Jahr zuvor, aber sein Englisch war nicht so gut, dass er im Tonfilm hätte noch reüssieren können. Deswegen ist er zurück nach Deutschland gekommen. Wie auch immer, ja, ich war ja dann deswegen auch unterwegs, um ein bisschen zu schauen, wie denn diese Hallen aussehen, die es eben einfach noch gibt, weil da einige Szenen auch spielen. Weil sie auch für den Wechsel stehen, so ein bisschen. Das Tonkreuz wurde eben errichtet, weil es noch gar keine richtigen Tonfilmateliers gab.
Was ist denn das Tonkreuz?
Das Tonkreuz ist ein Studio aus in Kreuzform gebaut, speziell für Tonfilmaufnahmen gebaut. Und man muss sich das so vorstellen, die ersten Filmateliers waren im Grunde genommen riesig große Gewächshäuser, weil was man brauchte, war Licht. Und kein künstliches, sondern möglicher Tageslicht. Und damit es nicht regnete, hat man das eben in entsprechenden Glashäusern dann gemacht und das mit dem Tageslicht geregelt. War denkbar ungeeignet für den Tonfilm. Und trotzdem musste man ja nicht mit dem behelfen, was man hatte. Und deswegen habe ich auch eine Tonfilmaufnahme geschildert, die in so einem alten Atelier stattfindet, wo man dann das Ganze mit Tüchern zugehängt hat, die Glaswände, um diesen Hall da rauszukriegen. In einer Glashalle, da kann man keinen Film drehen. Und da hat man sich eben beholfen, bis nach und nach dann die Infrastruktur stand. Das ging dann letzten Endes alles relativ schnell, auch bei den Kinos, die dann auch umbauen mussten. Die ganze Filmorchester, die es ja früher gab im Stummfilm, wurden arbeitslos. Die Filmorgel wurde nicht mehr gebraucht. Und es gab auch großen Widerstand, unter anderem deswegen natürlich, weil die ganzen Filmtheaterbesitzer investieren mussten. Mhm. Und das in einer Zeit, wo man kein Geld mehr hatte. Aber auch aus künstlerischer Hinsicht. Fast der ganze Feuilleton war gegen den Sprechfilm, wie er auch genannt wurde, weil man der Meinung war, der Film hat sich von einer Jahrmarktattraktion zu einer Kunstform entwickelt. Wir lachen heute vielleicht ein bisschen drüber, dieses sehr, sehr Overacting, was da ja passiert, dieses Übertriebene, auch Überschminkte und so weiter.
Im Stummfilm.
Im Stummfilm, genau. Und wir kennen das ja auch ganz anders natürlich. Und wir wissen natürlich auch, wie der Tonfilm sich entwickelt hat. Ist ja nicht nur ein Sprechfilm, ist auch ein Musik- und Geräuschfilm mit Geräuschen und macht man ja auch sehr, sehr, sehr viel inzwischen. Hatten die alle damals gar nicht so im Blick. Es war eher so das Gefühl, der künstlerische Wert geht verloren. Es geht wieder hin Richtung Attraktion und Effekthascherei. So, das war so die große Angst, die der Feuilleton damals hatte. Da sieht man immer, wie schlecht die Menschen doch sind im Stellen von Prognosen, wohin so eine Entwicklung dann gehen kann.
Also der Fall, der stumme Tod, führt uns hinein in die Welt des Films, die sich damals eben im Umbruch, wie du gerade gesagt hast, befand. Der Stummfilm wurde abgelöst durch den Tonfilm und deine Hauptfigur, der Kommissar Gerion Rath, bekommt es mit einem Serienmörder zu tun, der seine Opfer auf eine perverse Weise herrichtet. Und wie er sie herrichtet, das liest jetzt für uns Fritzi Haberland.
Das Kino hieß Luxor und sah selbst von außen verstaubt aus, so als habe jemand die Neonröhren und Glühbirnen an der Fassade seit Jahren nicht mehr geputzt. Der Schubo vor der Glastür wirkte wie ein Kartenabreißer. Ein zweiter Schubo führte sie an den Zuschauerreihen vorbei zur Leinwand hinunter. Obwohl alle Lichter brannten, sogar in dem künstlichen Sternenhimmel an der Decke, wirkte der Saal duster. Der muffige Geruch, der im Raum hing, verstärkte den Eindruck von Zerfall. Die Treppe führte ins Innere der Orgel. Es stank bestialisch. Je höher sie kamen, desto schlimmer. Dort lag die Leiche. Obwohl die Verwesung ihre Spuren hinterlassen und den Körper an einigen Stellen unförmig aufgebläht hatte, war die Tote gut zu erkennen. Aus einem perfekt geschminkten Gesicht starrten ihre trüben Augen ins Leere. Die Tote wirkte, als habe man sie für Dreharbeiten zurechtgemacht. Das glitzernde Kleid hätte aus einem Filmfundus stammen können.
So wird die Leiche gefunden. Bei der Obduktion durch den Gerichtsmediziner Dr. Schwarz werden dann noch mehr grausige Details erkennbar.
Schwarz zückte einen Bleistift und zeigte auf das tote Gesicht. Sie war stark geschminkt. Wir mussten sie gründlich waschen. Theaterschminke. Oder eher Film. Sie war zurechtgemacht wie für Dreharbeiten. Und nun kommen wir zum Seltsamsten an dieser Leiche. Irgendjemand hat ihr die Stimmbänder herausgeschnitten. Und daran ist sie gestorben? Fragte Rath. Schwarz schüttelte den Kopf. An zerschnittenen Stimmbändern stirbt man nicht. Wenn es kein Unfall bei einer Operation war, aber dagegen spricht die komplette Entfernung der Stimmbänder, dann wollte derjenige, der das getan hat, sie demütigen, denke ich.
Volker, was hat dich an Serienmördern interessiert?
Ich wollte auch mal einen haben in meinem Roman. Es gibt ja in der Kriminalliteratur eigentlich viel mehr Serienmörder als im richtigen Leben. Aber es gibt sie auch im richtigen Leben. Es hat sie gegeben, zu Gennards Zeiten eben auch, der Peter Kürten. Das ist so ein bisschen der spiegelnde Fall, der in Düsseldorf sich abspielt, während in Berlin eben der Kinomörder, wie man ihn später dann nennen wird, so sein Unwesen treibt. Und mir ging es darum, erstmal einmal auch in meinem Roman einen Serienmörder dann als Täter zu haben. Und
ja, warum denn?
Weil es einfach Spannung daraus bezieht, weitere Morde zu verhindern. Weil man weiß, aha, da hat dieses und jenes Muster und jetzt sind eben alle Schauspielerinnen, nicht alle, aber ein bestimmter Kreis. Und welcher ist es denn in Gefahr? Und es ist ja auch geschehen, weitere Morde. Letzten Endes ist es aber auch so, dass der eigentliche Mörder in diesem Roman, da geht es um einen ganz anderen Fall, aus einem ganz anderen Motiv. Ganz am Anfang wird eine Schauspielerin von einem riesigen Scheinwerfer erschlagen. Dieser Mord, der stört den Kinomörder. Er wollte diese Frau eigentlich auch auf eine Art und Weise umbringen und er bringt nur Frauen um, die er liebt und vergöttert, die aber dummerweise angefangen haben zu sprechen und er kann ihre Stimmen nicht hören. Er ist ein Stummfilmfanatiker, kommt auch recht früh raus in dem Roman, um wen es sich handelt. Da geht es ja um die Frage, kommt die Polizei ihm auf die Schliche oder auch nicht und wann und wie. Und das hat mich eben einfach interessiert und es war eben damals auch so, dass der Begriff Serienmörder von Gennard, wahrscheinlich jedenfalls, also ganz genau kann man das ja nie nachweisen, aber geprägt worden ist. Dieser Begriff Serienmörder ist damals im Zusammenhang mit Peter Kürten und so weiter dann zum ersten Mal erwähnt worden. Und das fand ich dann auch ganz passend, dann auch genau in diesem Jahr dann einen Serienmörderfall anzusiedeln. Und was ich auch wollte im Jahr 1930, mir war klar, in meiner Romanreihe wird die Politik eine immer wichtigere Rolle spielen. Und ich wollte zeigen, mein Kommissar interessiert sich ohnehin nicht für Politik und auch im Alltag der Leute spielt Politik meistens ja, was oft auch schade ist, nicht so die große Rolle. Deswegen wollte ich einen ganz unpolitischen Fall erzählen und das politische Ereignis, was den Roman so ein bisschen begleitet, ist letzten Endes der Fall Horst Wessel, also der Tod und auch die Beerdigung von Horst Wessel, woran es hingehen soll, sich aber davor drückt und eben auch genau zu zeigen, mein Kommissar interessiert sich überhaupt nicht für Politik und wenn es irgendwie geht, flieht er auch vor politischen Dingen.
Dann bleiben wir noch mal ein bisschen beim Film. Es gibt, du hast es ja schon gesagt, in Der stumme Tod mehrere von diesen Morden, bei denen Filmschauspielerinnen umgebracht werden, nachdem ihnen die Stimmbänder herausgeschnitten wurden und die Leichen werden dann geschminkt, kostümiert, abgelegt in Kinos. Die perverse Logik des Mörders ist, er will seine Opfer unsterblich machen. Wir würden heute sagen, er will sie zu Stars machen. Diese Mystifizierung, die Überhöhung von Menschen, kannte man ja schon vorher. Es gab vorher schon Stars. Aber welche neuen Formen nahmen die denn durch das Medium Film an?
Natürlich vor allen Dingen die, dass es massenhaft verbreitet wurde. Also eine Theaterschauspielerin, die hatte dann pro Abend vielleicht mal ein paar hundert Leute, die sie gesehen haben. Vielleicht gab es noch ein paar Zeitungsartikel oder Fotos, aber dass man wirklich nicht nur in ganz Deutschland, gerade im Stummfilm noch viel international unterwegs war, weltweit plötzlich von Millionen Menschen eben letzten Endes gesehen wurde. Das war ein ganz anderes Ausmaß und diese Massenbegeisterung war dadurch ja auch erst möglich. Und das hat das Ganze sehr, sehr forciert, ja eben auch schon im Stummfilm. Dazu braucht es gar keinen Tonfilm. Asta Nielsen zum Beispiel war unglaublich bekannt und als Stummfilmstar, ich überhaupt vielleicht sogar das Beispiel für den ersten Filmstar als solchen. Also da hat man zum ersten Mal gesehen, wohin das führen kann, diese Verehrung. Und man muss Asta Nielsen zugutehalten, dass sie trotz allem dann wirklich auf dem Teppich geblieben ist, die Frau. Ja.
Inwiefern?
Ja, weil sie hat keinerlei Starallüren gehabt, hat sehr bodenständig eigentlich in Berlin weiterhin gelebt. Also anders, als es heute, glaube ich, möglich wäre bei einem Superstar.
Man kann ja sagen, dieser Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm war eine Art von Modernisierung. Und in dieser Zeit nach 1925 vollzogen sich ja auf vielen Gebieten Modernisierung. Und eine ist ja die Modernisierung der Kriminalpolizei. Wir haben schon über Ernst Gennard gesprochen. Der war eine Schlüsselfigur damals. Wie hat der die Polizeiarbeit modernisiert?
In vielfältiger Hinsicht. Also erst einmal hat er Ordnung eingebracht in das Ganze. Also dass es überhaupt so was wie eine Mordinspektion gab, weil das war überhaupt nicht üblich. Wer gerade Zeit hatte sozusagen, hat sich dann in irgendwelchen Mordfällen angenommen. So eine Spezialisierung hat er schon mal forciert, weil er war seit Kaisers Zeiten Kriminalkommissar. Also hat schon wirklich alle drei Deutschlands sozusagen miterlebt. Und
drei Deutschlands, du zählst Kaiserzeit, Weimarer Republik und dann Nazi-Deutschland.
Genau, ja. Genau. Und die Polizei war ja relativ kontinuierlich tatsächlich da. Und gerade die Kriminalpolizei wurde auch politisch eingespannt natürlich später. Aber man hat einen Scanner, hat man tatsächlich so in Ruhe gelassen, weil er so prominent war. Da konnte man an ihm nicht rütteln. Er war so ein bisschen auf dem Abstellgleis später. Aber gut, zu Weimarer Zeiten war er der Star der Berliner Polizei, wurde auch besucht von Kollegen aus dem In- und Ausland, weil man sich schauen wollte, wie man in Berlin eben arbeitet. Er hat also erst einmal die Mordinspektion überhaupt erst mal ins Leben gerufen und systematisiert, wer wie, wann, wo rausfährt. Dann hat er genau festgelegt, was am Tatort zu tun ist, weil vorher war es üblich, da ist eine Leiche, machen wir erstmal schön hier ein bisschen aufräumen und so weiter. Also Spurensicherung, sowas kannte man noch nicht vor Gennert. Und er hat also untersagt, das machen Revierpolizisten in meinem Roman immer so dann immer noch, weil es nicht bei ihnen angekommen ist, erstmal schon ein bisschen Ordnung machen und so. Lasst alles so, wie es ist, bis die Spurensicherung kommt, weil wir müssen Spuren sichern und wenn da irgendwie ein Krug kaputt ist und die Leiche meinetwegen auch nackt ist, nicht anziehen oder was, weil das geht alles nicht, alles so lassen, wie es ist. Das waren wichtige Hinweise auch für die Revierpolizei vor Ort, die ja meistens immer als Erste da sind, wenn eine Leiche irgendwo gefunden wird. Dann aber auch die Systematisierung Karteien führen, um eben zu schauen, gibt es ähnliche Fälle, vergleichbare Fälle, hat es die schon mal gegeben, Modus operandi, ganz wichtig eben bei solchen Serienmorden. Das hat er alles systematisiert und dann auch letztendlich so eine Entwicklung hin zum Landeskriminalamt, auch später auch zum Reichskriminalamt, das sind Entwicklungen, die auch Gennert letztendlich eingeleitet hat. Auch wenn er diesen Job nie bekommen hat als Leiter des Reichskriminalamtes, aber da war er dann auch zu wenig Nazi, um das werden zu können.
Hans Gennert hat ja ein wenig auch einen Mythos geschaffen. In den Romanen werden die Passanten immer ganz ehrfürchtig, wenn das sogenannte Mordauto der Polizei vorfährt, das mit allen möglichen Geräten zur Tatortsicherung und Beweissicherung ausgestattet ist. An einer Stelle von Der stumme Tod heißt es, Gennert hätte die Psychosen, die seelischen Erregungszustände der Bevölkerung erkannt, die zum Beispiel einen Serienmörder auslöst. War das damals neu, dass man über die seelischen Erregungszustände der Bevölkerung nachgedacht hat?
Relativ neu, aber über Psyche hat man ja nachgedacht. Siehe Sigmund Freud, das war ja schon ein Thema der Zeit tatsächlich. Also in dem Fall ging es ja gar nicht um Psychose im klinischen Sinne, sondern es geht darum, dass man keine Hysterie auslöst durch Zeitungsberichte und so weiter, dass man das eben ein bisschen unter der Decke hält, weil was Zeitungsberichte auslösen können, das weiß man ja, wenn man dann glaubt, da ist ein Serienmörder unterwegs in der Stadt, das führt ja zur Massenpanik. Diese Dinge wollte er vermeiden. Also das ist eher das, worum es dann in diesem Ausspruch geht.
Wir haben ja in der ersten Folge unseres Podcasts über die Polarisierung der Gesellschaft gesprochen, über die Rolle der Polizei, die im Blutmai, im sogenannten Blutmai 1929 in Berlin-Neukölln auf Kommunisten geschossen hat. Es gibt in Der stumme Tod einen zweiten Fall. Da geht es um die Ermordung von Horst Wessel, einem sogenannten Sturmführer der SA, also quasi das andere Spektrum der extremistischen Bewegung. Auf der einen Seite die Kommunisten, auf der anderen Seite eben die SA. Gerion Rath soll zur Beerdigung von Wessel gehen. Er drückt sich herum und was es überhaupt mit diesem Fall Horst Wessel auf sich hat, das hören wir jetzt, gelesen von Fritzi Haberland.
Vor ein paar Wochen hatte ein Zuhälter einem jungen SA-Führer, der ihm eins seiner Pferdchen ausgespannt hatte, eine Kugel in den Mund geschossen. Der Mann saß bereits seit 6 Wochen in U-Haft und war geständig, berief sich allerdings auf Notwehr, obwohl er mit ein paar kommunistischen Kumpels gewaltsam in die Wohnung eingedrungen war. Am Sonntag war das Opfer gestorben. Und Goebbels Angriff hatte aus dem Jüngling, der sich in eine Hure verliebt und das mit dem Leben bezahlt hatte, einen Heiligen gemacht, einen Märtyrer der Bewegung, einen Blutzeugen, wie die Völkischen das nannten. Entsprechend aufgeheizt war die Stimmung. Die Polizei rechnete mit Schlägereien zwischen Nazis und Kommunisten und hatte ein paar Hundertschaften Schubo bereitgestellt.
Manche kennen vielleicht das Horst-Wessel-Lied vom Namen her, aber dass Wessel mit einer Prostituierten zusammenlebte, von deren Ex-Zuhälter in einem Streit wegen Mietschulden umgebracht wurde, das hatte ich ehrlich gesagt bis zur Lektüre deines Buches auch nicht gewusst. Das ist doch eigentlich ein Beweis dafür, wie gut die Propaganda der Nazis schon 1930 gearbeitet hat.
Ja, das stimmt. Wobei man auch sagen muss, auch die Propaganda der Kommunisten hat ganz gut funktioniert, weil dieses Zuhältermäßige haben die natürlich nach oben gespült in ihrer Interpretation der ganzen Fälle, weil es mit Sicherheit auch um Politik ein wenig ging. Natürlich kannten die sich da, der Ali Höhler und der Wessel, weil die im selben Bezirk dann in Friedrichshain unterwegs waren und der eine war Nazi, der andere Kommunist, es ging um dieselbe Frau. Also was da das wirkliche Motiv war, schwer zu sagen, aber die Nazis haben natürlich einen Märtyrer, einen Blutzeugen der Bewegung, so haben sie es ja immer genannt, draus gemacht, haben entsprechend das Politische in den Vordergrund gestellt. Natürlich der böse Kommunist, der den edlen SA-Mann da einfach kalt lächelnd ermordet. Und haben aus der Beerdigung vor allen Dingen auch wirklich dann eine politische Demonstration gemacht. Und das Entscheidende war, Wessel war mit seinem SA-Sturm, der war noch sehr jung, der Mann, in einem Arbeiterbezirk unterwegs in Friedrichshain. Das war ja auch Goebbels Ziel als Gauleiter, die kommunistischen Bezirke sozusagen umzudrehen. Das Klassenkämpferische, was die Nazis ja auch hatten tatsächlich, das darf man nicht vergessen. Also die haben sich schon an den kleinen Mann gewandt, den Arbeitslosen und so weiter, der keine Arbeit hatte, und wollten ihnen aber sagen, nicht die Kommunisten sind die Partei, für die ihr euch einsetzen müsst, sondern wir sind das, wir kümmern uns um euch. Und deswegen war Wessel eine ganz wichtige Figur für die Nazis. Und tatsächlich hat man ja dann nicht nur das Horst-Wessel-Lied, das war der zweite Bestandteil sozusagen der Nationalhymne dann später im Dritten Reich. Das hatte Horst Wessel getextet. Und das wurde immer hinten dran, nach dem Deutschlandlied wurde das immer mitgesungen.
Moment, gleich. Das Horst-Wessel-Lied, also es war ein Lied, das Horst Wessel getextet hat. Und es, ich habe ja immer gedacht, das sei ein Lied hoch, über.
Nein, hat er getextet, Und er war, man hat dann auch später einen Film über ihn gedreht, über sein Leben, das alles so ein bisschen noch mehr verklärt. Und tatsächlich, der ganze Bezirk Friedrichshain wurde nach Horst Wessel benannt, nach 1933. Und der heutige Rosa-Luxemburg-Platz, damals Bülow-Platz, damals schon die Zentrale der Kommunisten, heute ist die Linke da immer noch,
einer Volksbühne,
genau, wurde dann zum Horst-Wessel-Platz tatsächlich während des Dritten Reichs. Also da waren die Nazis ja immer ganz gut drin, alles nach ihnen zu benennen, auch eben nicht nur nach den Toten, was man ja noch verstehen kann, dass man dann den toten Helden da vielleicht so namens, aber wie viel Adolf Hitler und Göring Plätze und Straßen hat es gegeben in Deutschland, also eigentlich ein Unding, finde ich, sich schon zu Lebzeiten da mit zu brüsten und Straßen nach sich benennen zu lassen, aber das nur am Rande.
Naja, nicht nur am Rande. Was ja so schlagend ist an dieser Geschichte, wir haben auf der einen Seite den Fall, der steht in den Polizeiakten, den Fall Horst Wessel, den wir gerade gehört haben. Auf der anderen Seite dann diese Mythologisierung oder du hast gesagt, die Verklärung zum Märtyrer. Wie kann das denn gegen alle Fakten gelingen?
Wie es heute auch gelingt, indem man die Fakten verschweigt oder verdreht und die Lügen verbreitet und das entsprechend so interpretiert. Das ist eine Sache, die hat es, glaube ich, vor Horst Wessel schon gegeben und danach auch. Und die ist heute wahrscheinlich in unseren heutigen Zeiten noch viel perverser und perfider möglich.
Die noch größere Mythologisierung, Verklärung war ja die von Adolf Hitler zum Führer. Goebbels schuf den Führerkult um einen Mann, der ein gescheiterter Künstler war, der vorbestraft war, der in keiner Weise dem Ideal des sogenannten arischen Menschen entsprach, also blond, bläugig und so weiter und so weiter war. Der war auch nicht athletisch. Wie ging Goebbels bei dieser Mythologisierung vor?
Ja, der war ja nicht mal deutsch. Er war ja staatenlos, also Österreicher war er auch nicht mehr, aber er hat tatsächlich erst 1932, als er auch zur Reichspräsidentenwahl antrat gegen Hindenburg, hat er erst die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Hätte man ihm die nicht erteilt, hätte er das gar nicht werden können, dieses Amt nie, auch das später des Reichskanzlers nie ergreifen dürfen. Ja, gute Frage. Wie hat Goebbels das gemacht? Er war ein geschickter Propagandist. Er war es ja auch nicht allein. Hitler hat ja schon lange vor Goebbels schon in München, glaubt es gar nicht, wenn man ihn so hier reden hört, aber er galt als guter Redner. Er war es wahrscheinlich auch. Er hatte ja einen entsprechenden Erfolg, weil durch seine Redekünste sich diese Ekstase reden, wo er auch sehr authentisch rüberkam, als er das alles gerade aus ihm herausgebrochen, ganz emotional. Das hat ihn ja so groß gemacht, auch in der Partei. Und er war der Trommler, der sozusagen für die völkischen Gedanken, da gab es ja noch ein paar andere Parteien, die dieses völkische Denken verbreiteten, also dieses Blut- und Bodendenken. Deswegen hat er die NSDAP zur wichtigsten und später auch zur einzigen völkischen Partei gemacht. Das hat er von Anfang an selber auch betrieben, dieses Perfektionieren seiner Redewirkung. Er hat sich ja von Spiegel gestellt und Redeposen eingeübt in solche Geschichten. Also noch bevor er Goebbels nach Berlin geschickt hat. Also er hat Goebbels ganz bewusst nach Berlin geschickt, weil er das rote Berlin sollte Goebbels umdrehen. Da war Goebbels auch wahrscheinlich der richtige Mann für, weil er propagandistisch einfach sehr, sehr gut war. Ja, und tatsächlich, was du eben gesagt hast, ja, vorbestraft, er war auch für viele eine lächerliche Figur, ganz einfach. Er hat diesen total lächerlichen, missratenen Bierhausputsch da in München angeführt. Das war einfach eine Farce im Grunde genommen. Aus dem Grunde wurde er auch nicht ernst genommen, er wurde belächelt. Und das ist auch heutzutage eine Gefahr. Den Fehler sollte man nicht machen. Gefährliche politische Gegner, gerade solche, die auch die Demokratie gefährden, nur belächeln. Weil das hilft nicht, also sich darüber lustig zu machen. Das hat man bei Hitler definitiv gesehen. Und das macht die betroffenen Personen nur umso wütender. Das sieht man heute auch bei Trump, der wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen wäre, Präsident zu werden, wenn er nicht von Obama mal irgendwann so vorgeführt worden wäre. Von Hitler gibt es ja auch ein paar Reden, dieses früher haben sie noch gelacht, ja doch jetzt heute und so weiter. Also das hat er durchaus mitbekommen, dass man ihn belächelt hat und ausgelacht hat. Ja, das ist aber nicht das, was diese Gefahr band, diese Menschen einfach nur auslachen.
Aber wenn du das sagst, das hört man ja immer wieder, Trump hat sich dazu entschieden, zur Präsidentschaftswahl anzutreten, weil er beleidigt worden ist. Hitler hat die und die Kränkungen erleben müssen. Glaubst du, dass das so ist, dass Menschen solche Entscheidungen aufgrund solcher einzelnen Erfahrungen treffen?
Nein, natürlich nicht. Nein, aber es ist
ein Auslöser.
Es ist eskaliert dadurch mehr. Mhm. Also bei Hitler definitiv, der wäre auch ohne, wenn man ihn angehimmelt hätte von Anfang an, von allen Seiten, hätte das auch nichts geändert. Nein, aber es macht irgendwie den Hass auf den politischen Gegner mit Sicherheit größer. Mhm. Also dieses, ich werde mich noch rechnen, ich werde es euch noch zeigen, dieses Gefühl, das sollte man nicht unterschätzen. Aber das Wichtigste, was ich sagen wollte, ist eigentlich, die Leute nur auszulachen, auch wenn sie noch so lächerlich sind und auch noch so viel Angriffsfläche bieten. Das reicht nicht aus, um sie zu stoppen.
Du hast vorhin gesagt, Goebbels war wahrscheinlich genau der richtige Mann, um das rote Berlin umzudrehen. Was machte den eigentlich so erfolgreich? Was wusste der über, um das, den Begriff nochmal aufzugreifen, was wusste der über die seelischen Erregbarkeiten der Bevölkerung, was andere nicht wussten?
Der Mann war klug. Das war leider Gottes so. Er war ziemlich klug, hat sich auch durchaus informiert und war belesen. Er war durchaus einer der wenigen Intellektuellen auch in der Partei und hat sich auch durchaus Fachliteratur zu Propaganda angelesen und wusste.
Das gab es? Fachliteratur zu Propaganda?
Ja, Propaganda im Sinne Werbung. Ganz einfach. Also Werbung wurde damals ja gerade so richtig entdeckt und professionalisiert. Und das Wort Propaganda stand für Werbung, ganz allgemein. Also auch Leute, die für Kamillentee oder Hustensaft oder sonst was geworben haben, das nannte man auch Propaganda. Letzten Endes. Also das Wort Propaganda ist natürlich durch die politische Propaganda und das entsprechende Ministerium später ein bisschen in diese Richtung abgerutscht. Aber ganz allgemein Propaganda, Werbung war ein Thema damals und mit modernen Methoden und eben auch mit den neuen Medien. Das hat er sofort erkannt, was das Radio bietet, Film letzten Endes, auch eben diese Massenmedien, die Millionen Leute erreichen, viel mehr als Zeitungen. Also Zeitungen war auch wichtig, wie eben der Angriff, der eben auch genannt wurde. Das war noch vor dem Völkischen Beobachter. Das Hetzblatt in Berlin, was Goebbels rausbrachte, wo ungefähr in fast jeder Ausgabe eben auch Bernhard Weiß, der jüdische Polizeivizepräsident, als Isidor immer durch den Kakao gezogen wurde, ganz despektierlich antisemitisch gegen ihn vorgegangen. Und Weiß hat sich ganz tapfer immer dagegen gewehrt, mit noch einer Anzeige, hat auch entsprechend immer Goebbels vor Gericht gezerrt, was auch da die Wut nur größer hat werden lassen. Und Weiß musste dann 33 tatsächlich aus dem Land fliehen. Die SA war drauf und dran, ihn zu lynchen.
Bei den Wahlen 1930 wurde die NSDAP ja zweitstärkste Partei mit 18,5% der Stimmen. Sie gewann im Vergleich zur Wahl 1928 über 15 Prozentpunkte dazu. Was hat die NSDAP eigentlich so erfolgreich gemacht?
Zum einen die Propaganda, das darf man auch nicht unterschätzen und dass Hitler auch unterwegs war wie kein anderer im Wahlkampf, aber natürlich auch die parallel gelaufenen politischen Entwicklungen, vor allem in dem Fall auch wirtschaftlichen Entwicklungen. Die stabilen Jahre der Republik waren vorbei, ganz einfach. Die Wirtschaftskrise begann Ende 29, schlug noch nicht sofort voll durch, aber nach und nach immer mehr. Es dauerte noch lange bis zum Sommer 31, wo es auf die Banken abfärbte, wo dann die Bankenkrise kam. Aber auch vorher schon gerieten Firmen in Schieflage und wurden eben Mitarbeiter entlassen ohne Ende. Und es ging immer mehr Richtung Massenarbeitslosigkeit. Und in dieser Notlage, ja, in solchen Notlagen können solche Parteien profitieren. Und ja, Hitler war offensichtlich ein guter Wahlkämpfer. Wie gesagt, ich verstehe es tatsächlich nie, weil wenn ich ihn höre, denke ich, nee, Mann, also mich überzeugst du jetzt nicht, egal was du mir verkaufen willst, mit dieser Art, dieses Pathetische, aber es war damals wahrscheinlich der Stil der Zeit mit viel Pathos und weiter.
Na ja.
Da hat man die Leute dann irgendwie eingewickelt. Und da wurden die Nazis plötzlich auch zu einem Faktor, den man ernster nahm, den man ja, aber immer einer ernster nehmen musste, weil sie wurden plötzlich zu einer Massenbewegung. Das waren sie 1929 noch nicht. Da war es eine kleine Splitterpartei, die man eben auch durchaus belächelte wegen ihres komischen Führers mit dem Charlie Chaplin-Schnurrbart. Und das hat sich dann geändert, ja.
Wenn wir über Übergänge gesprochen haben, über Modernisierung, über den Verlust des Alten, des Bekannten, des Vertrauten durch wirtschaftliche Umstände und so weiter, von seelischen Erregungszuständen, ist das nicht ein Gemisch, wie wir das heute auch kennen? Modernisierung heißt heute Globalisierung. Die Medien, die seelische Erregungszustände befeuern, sind eben nicht mehr Film und Zeitung, sondern die sozialen Medien, deren sich eben auch politische Propagandisten bedienen. Können wir in so einer Situation eigentlich was von Ernst Gennert lernen?
Ich weiß nicht, ob wir was von Ernst Gennert lernen können, aber man kann immer ein bisschen aus Geschichte lernen. Wobei die Strukturen sind ähnlich, da gebe ich dir durchaus recht. Vieles neu, Modernisierungsschub und so weiter. Die Leute finden sich nicht mehr zurecht. Es ist alles anders als früher. Sehnsucht nach den alten Zeiten und so weiter. Das ist eine vergleichbare Sache. Nur es sind ganz andere Neuerungen, die wir jetzt heute haben. Und man braucht mit Sicherheit auch andere politische Rezepte und so weiter und so weiter. Also so einfach ist es leider auch nicht. Die Geschichte gibt uns keine Handlungsanweisung, wie wir die Probleme der Gegenwart dann auch lösen. Gut, was die Geschichte aber schon zeigen kann, dass man vielleicht dieselben Fehler nicht noch einmal macht, dass es eben nichts hilft, auf die Bremse zu treten und zu sagen, warum bleibt nicht alles, wie es ist? Es bleibt nie alles, wie es ist. Es ändert sich immer. Mal langsamer, mal schneller. Wobei, das ist, glaube ich, auch das Gefährliche der menschlichen Entwicklung, sage ich mal, der Zivilisationsentwicklung. Das scheint auch wirklich sich immer mehr zu beschleunigen. Also wenn man überlegt, der technische Fortschritt, der ja auch immer mit sozialen Veränderungen einhergeht, angefangen, Industrialisierung ist ja gut 200 Jahre, 250 Jahre, sagen wir mal, ging das los, hat durchaus das Zusammenleben der Menschheit sehr gründlich geändert und auch da, die Entwicklungen gehen immer schneller, immer schneller, immer schneller. Jetzt sind wir schon bei künstlicher Intelligenz angelangt, auch da geht es immer schneller und schneller mit den Fortschritten. Ich glaube, dass wir armen Menschlein die Fähigkeit da mitzuhalten, das wird immer schwieriger, weil es früher hat es vielleicht eine Generation gebraucht, dann waren das andere Lebensumstände. Zwischen geht das noch schneller. Also das ist im Abstand von 5 bis 10 Jahren womöglich. Wer weiß, wie es in 50 Jahren aussieht, das werden wir beide wahrscheinlich nicht mehr miterleben, aber da wird es wahrscheinlich womöglich im Wochenrhythmus neue Errungenschaften geben. Und das schlägt ja alles zurück auf die soziale Entwicklung und ja, es ist also sehr, sehr kompliziert und wird immer komplizierter. Und dass da natürlich die vermeintlich einfachen Rezepte dann sehr verlockend sind, kann man nachvollziehen. Aber es hilft ja nichts. Diese einfachen Rezepte funktionieren nicht. Das sind Rattenfängermethoden. Diese Leute lösen natürlich nicht unsere Probleme und auch nicht die Probleme der Menschen, die Angst haben vor diesen Veränderungen.
Dann für heute erstmal danke dafür, dass du uns erzählt hast, was sich im Jahr 1930 verändert hat. Wahrscheinlich werden wir das, was in 50 Jahren sich verändert, nicht mehr erleben. Du hast recht, aber wir werden die nächste Folge dieses Podcasts erleben. Darauf freue ich mich schon. Vielen Dank, Volker.
Danke dir.
Das war Der Zerfall Babylons, Teil 2 von 10, das Jahr 1930. Wenn es Ihnen gefallen hat, verschicken Sie gern den Link dazu und bewerten Sie uns auf Ihrer Podcast-Plattform. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast kostenlos, zum Beispiel in der App der ARD-Audiothek. Mein Name ist Thomas Böhm. Ich danke Fritzi Haberland und Volker Kutscher für die inspirierende Zusammenarbeit an diesem Podcast. Redaktion: Fanny Michaelis, Gabi Beck und Marc Krüger. Produktion: Stefan Lindner. Sounddesign: Kevin Kastens. Und jetzt noch eine Idee, wo Sie gleich weiterhören können. Mehr wahre Verbrechen, aber von heute, gibt es im rbb-Podcast Im Visier: Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Elvira Siebert und Uwe Madel sprechen darin mit Ermittlerteams, Anwälten und Medizinerinnen über Geschichten aus der Hauptstadt und dem Umland. Geschichten, die auch die Verbrecherjäger nicht mehr loslassen. Immer sonntags, alle 14 Tage, eine neue Episode in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.